Ich möchte Sie auch alle herzlich grüßen und ich sage herzlichen Dank auch für den Willkommensgruß. Wir sind gerne, meine Frau ist auch hier irgendwo, wo sitzt sie denn? Ja, wir sind gerne nach Siegen gefahren, als wir so um 12 Uhr rum von zu Hause wegfuhren, da hat es kurz danach angefangen zu regnen. Da dachte ich, wäre doch schön, ich könnte den Siegener Regen bringen, oder? Ihr braucht doch den Regen hier auch. Das hat unterwegs so gegossen, etwa bis zur Mainlinie, solche kräftigen Güsse, dass wir also zum Teil langsam fahren mussten, weil es also ganz dick wurde. Und dann hat es aufgehört und zwischendurch immer wieder mal so kleine Regenschauer und als wir nach Siegen kamen, war es trocken. Es tut mir leid für euch. Also wie gesagt, ich hätte mich gern mit Regen hier angekündigt. Wie gesagt, wir sind gerne hergekommen, es ist auch gut gegangen. Nun danke ich auch für das einleitende Wort zu dem Buch, das hinten aufliegt. Ich sage gern noch ein paar Sätze dazu. Ich werbe für das Thema Israel, ein Lehrbuch für Christen. Wenn ich dazu ein paar Propagandasätze sage, dann bitte jetzt nicht den Leier sehen, sondern das Thema. Weil ich bei meinen Diensten hin und her und Land auf, Land ab feststelle, dass in nicht wenigen Gemeinden dieses Thema Israel entweder so an den Rand gedrängt ist oder überhaupt nicht behandelt wird. Da ist mancherorts wirklich, vorhin habe ich gesagt, so etwas wie ägyptische Finsternis. Leider. Und das war mit auch ein Anlass, also nicht bloß die Reisen nach Israel seit 1980, sondern auch diese Erkenntnis, der Anlass, dieses Buch zu schreiben, Israel, ein Lehrbuch für Christen. Lehrbuch für Christen. Seit Mitte Oktober ist dieses Buch auf dem Markt und seitdem reise ich so mit einem Mini-Buchladen durch die Lande und mache also Propaganda. Habt bitte Verständnis dafür. Ich kann auch noch jetzt, das ist jetzt ein Werbegag, anbieten, für manche erhöht sich ja der Wert, wenn sie dann ein Signum reinkriegen vorne in das Buch. Das kostet nichts. Das Buch kostet 14,80 und die zwei anderen Büchlein, die dabei liegen, die habe ich ja das letzte Mal schon dabei gehabt. Ihr habt ja immer wieder Referenten hier, die auch ihren eigenen Buchladen mitbringen. Ich weiß es vom Heinz Schumacher und der Erich Luban und werden noch. Wolfgang Jugel, also jeder bringt so seine Privatbücher mit. Aber das lasst ihr getrost über euch ergehen. Die zwei anderen Büchlein, bin ich zu nah drauf? Ah ja. Das erste, ja komm Herr Jesus, behandelt das Thema Wiederkunft Christi und das andere, Jesus allein. Die Frage nach der Einzigartigkeit Jesu, ein Thema, von dem ich auch der Meinung bin, dass es gerade heute ganz wichtig ist. Jesus nicht irgendeiner unter anderen, sondern eben der Einzige und Einzigartige. Diese beiden Büchlein kosten 3,60. Schaut euch nachher um. Ich bin mit einem großen Glauben nach Siegen gekommen. Ich habe nämlich von dem Israelbuch 50 Stück mitgebracht. Ich weiß auch, dass der Heinz Schumacher das schon angeboten hat. Er hat ja auch ein Geleitwort geschrieben, das steht hinten drauf. Hat es empfohlen, das freut mich sehr. Ich weiß es auch vom Verlag, dass gar nicht mehr so viele da sind. Die müssen sich überlegen, wenn sie das wollen, eine zweite Auflage drucken. Das ist mir sehr recht, wie gesagt, weil das Thema Israel verbreitet werden sollte. Man muss ja beim Israel-Thema einen Weg finden zwischen Missachtung und zwischen Schwärmerei. Es gibt auch eine Art von Israel-Schwärmerei, dass man eben alles nur positiv sieht und nur gut heißt. Das ist auch nicht gerade dienlich. Also den biblisch-heilsgeschichtlichen Weg, gerade in der Beurteilung dessen, was in und um und wegen Israel losgeht und abläuft. Es wird sicherlich so sein, das Thema Israel kommt von der Tagesordnung des Weltgeschehens nicht mehr herunter. Das wird uns beschäftigen und da ist es wichtig, eben die heilsgeschichtliche Antwort zu finden. Nun aber zum Thema von heute Abend. Na ja gut, Israel, da geht es ja weiter. Gott erfüllt sein Wort in Israel erlebt. Ich weiß, wenn ich mit diesem Thema irgendwo schon aufkreuze, dann heißt es ja, zeigen Sie Dias. sage ich nein. Ich versuche durch Erzählen Bilder zu entwickeln und entstehen zu lassen. Ich könnte einen Dia-Vortrag halten, ganz sicherlich, der dauert dann 2 Stunden und da redet ein anderer und erklärt. Und ich muss ich sagen, das mag ich gar nicht so sehr, sondern ich möchte einfach erzählen, berichten. Eben unter dem Aspekt, Gott erfüllt sein Wort. Das ist für uns wichtig. Dass wir Gott gerade als einen solchen Gott erkennen, der sich an sein Wort hält. Darum ja auch das Eingangslied, er hält, was er verspricht. Wenn wir mit unseren Reisegruppen am Toten Meer ankommen, in dem Hotel, in dem wir in den letzten Jahren immer waren, wer schon dort war, Hotel Zell Harim ist das, dann begrüßt uns an der Rezeption eine indische Jüdin. Sieht man die Hautfarbe? Eben wie Inder sind nicht ganz so dunkel, wie es die Afrikaner sind. Aber sie hat sich vorgestellt, indische Jüdin. Vor ein paar Jahren hatte ich im Nachbarhotel Lott einen Geldbetrag abzugeben, weil ein Teil der Gruppe dort untergebracht war. Ich musste dann das Trinkgeld verwalten. Und da habe ich an der Rezeption gefragt, an die einzelnen Stellen das Geld hinzugeben. Da begrüßt mich dann in fabelhaftem Deutsch an der Rezeption vom Hotel Lott ein junger Mann. Deutsch, ausgezeichnet, sage ich. Ja, sagen Sie mal, woher haben Sie denn Ihr gutes Deutsch? Ja, er hat in Jena Germanistik studiert, als Jena noch zur DDR gehört hat. Das war also noch zu dieser Zeit. In der Zwischenzeit war er ausgewandert und ist in Israel gelandet. Ich habe ihn in den letzten Jahren nicht mehr getroffen. Wohl war das so sein erstes Sprungbrett, in Israel Arbeit zu finden, dort in dem Hotel. Das war ein russischer Jude. In den Anfangsjahren hat uns eine Kassiererin, da musste man noch Strandeintritt bezahlen, wenn man ins Wasser des Toten Meeres wollte, hat uns eine Kassiererin eben empfangen und durchgelassen und so weiter. Das war hochinteressant. Wir haben uns als Gruppe vorgestellt und ich musste mit dem Strandchef da immer zuerst eine elende Verhandlung führen, möglichst den Preis drücken und so. Und wir sind eine Gruppe und so. Und da war sie dabei. Und da hat sie wohl gemerkt, wie der Hase läuft und hat wohl auch entsprechende Tipps gegeben. Und da war es so, wir hatten damals noch Vollpension und mussten dann über die Mittagszeit da zum Hotel zurück. Das lag etwa 200 Meter oder 150 Meter weg vom Strand. Das war gar nicht so praktisch, aber da haben wir auch eben unser Lehrgeld bezahlt. Und am Nachmittag wollte man dann wieder an den Strand und da hätte man von rechts wegen nochmal Strandeintritt bezahlen müssen. Aber das haben wir dann einfach anders ausgehandelt und die Kassiererin, die hat dann so augenzwinkernd gesagt, sagen Sie einfach Ihre Gruppe, Gruppe Leier, und dann lässt sie uns durch, auch am Nachmittag. Und da hat sich ein so gutes Verhältnis herausgebildet, sie ist in der Zwischenzeit nicht mehr in dieser Arbeit tätig, sie wohnt in Arad, in dieser neu gegründeten Stadt am Nordrand der Wüste Negev. Die Stadt ist 1962, 64 entstanden, aus dem Boden. Dort wohnt sie, meine Frau besucht sie fast jedes Jahr, in Arad, eine polnische Jüdin. Unser Reiseführer, der heißt mit dem Vornamen Israel, ist ein rumänischer Jude. Ein Taxifahrer, mit dem ich einmal mit einer kleinen Gruppe von Jerusalem nach Tel Aviv zum Flugplatz fuhr, war ein argentinischer Jude. Mit dem hat sich unterwegs ein sehr heißes Gespräch ergeben, weil ich ihn gefragt habe, ob man denn in Israel auf den Messias wartet. Ein argentinischer Jude. Wir sind als Gruppe einmal auf einer Reise bei Askalon in ein Fest hineingekommen. Es war dort in einem großen Park, viele Besucher, und unser Reiseführer hat gesagt, das sind kurdische Juden, die feiern hier irgendein Fest, eben ihr spezielles Fest, kurdische Juden. Es begegnen uns äthiopische Juden. So könnte ich weitermachen. Ich erzähle das deshalb, weil das eine buchstäbliche Erfüllung dessen ist, ich zweifle keine Sekunde daran, eine buchstäbliche Erfüllung dessen ist, was wir eingangs gehört haben, was Hesekiel 36 steht. Ich will euch aus allen Nationen, aus allen Ländern, aus allen Völkern herausholen und wieder in euer Land bringen. Geschieht heute. aus über 140 Nationen, aus über 140 Ländern und Völkern sind heute bereits Juden, man kann auch sagen Israelis, ist ja der Überbegriff eigentlich, in ihrem Land. Wird das registriert? Ich möchte aber nun zunächst in einem ersten Punkt die Tatsache, dass Gott sein Wort erfüllt, deutlich machen an einem Juden. War er Jude? Oder war er vielleicht der erste palästinensische Revolutionär? So betitelt ihn der Arafat. Arafat vereinnahmt Jesus als den ersten palästinensischen Revolutionär. Das sagt er so. Und jetzt in den letzten Tagen habe ich gelesen, dass Arafat, war es er oder einer aus seiner Umgebung, gesagt habe, Abraham war der erste Iraker. Er kommt ja von dort natürlich. Und wird jetzt vom Islam, der Abraham, vom Islam vereinnahmt. Merken wir, was sich da abspielt? Also ich möchte die Tatsache, dass Gott sein Wort erfüllt, an dem Juden Jesus von Nazareth deutlich machen, der gesagt hat, das Heil kommt von den Juden. Das hat er nicht einfach so gesagt, sondern das hat er auf seine Person mitbezogen. Denn er ist ja der, der das Heil erworben hat. Also ein erster Punkt, Gott erfüllt sein Wort. Das zeigt er in der Sendung Jesu Christi. Mein erster Hauptsatz. Ich möchte an drei Stellen das deutlich machen. Die Geburt Jesu, das wissen ja bereits unsere Kinder, das lernen sie in der Sonntagsschule oder Kindergottesdienst, hoffentlich lernen sie es da noch, dass eben die Geburt Jesu in Bethlehem geschah, das wussten ja sogar die schriftgelehrten hohen Priester, die doch der Herodes gefragt hat. Er ist ja durch die Weisen auf dem Morgenland aufmerksam gemacht worden, auf den neugeborenen König der Juden. Und jetzt wollte er wissen, wo das geschah. Und die haben gesucht und geforscht, wo denn? Natürlich in ihrer Bibel, das waren ja Schriftgelehrte. Und haben sage und schreibe den Geburtsort herausgefunden. Bethlehem. Ja, aber eigentlich hätte das doch Nazareth sein müssen. Denn bekanntlich war der Verkündigungsengel Gabriel in Nazareth. Dort steht heute eine der größten, schönsten, ich meine über schön oder nicht schön, kann man ja sowieso streiten, aber gewaltigsten Kirchen im ganzen Vorderen Orient, die Verkündigungskirche, steht in Nazareth. Josef und Maria lebten ja bekanntlich in Nazareth. Nun hat aber Gott jahrhundertelang vorher schon durch den Propheten, wie hat er denn geheißen? Wisst ihr doch, Sacharja, voraussagen lassen, mitnichten Bethlehem bist du die Kleinste unter den Städten Judas, aus dir soll mir der herkommen, der von Ewigkeit her ist. Also Gott hat vorprogrammiert, Bethlehem soll der Geburtsort sein und nicht Nazareth. Und wie bringt Gott es fertig? Dass sein schriftlich gegebenes, niedergeschriebenes Wort tatsächlich erfüllt wird. Da bringt es Gott fertig, der Gott aller Herren und der Gott aller Götter und Götzen in dieser Welt. Der bringt es fertig, dass er den Gott der damaligen Welt, nämlich der römischen, der in Rom saß und Augustus hieß, wenn ich sage, den Gott der damaligen Welt, dann ist es nicht zu viel gesagt. Die römischen Cäsaren haben sich göttliche Verehrung zugelegt, ja sogar sich den Namen Ritter geben lassen. Das kann man feststellen auf Münzen, die man findet. Auch bei Augustus steht dort Soter, das ist das griechische Wort für Ritter. Die haben sich so feiern lassen. Die haben sich so gesehen als Heilsbringer. Da hat es der wirkliche Gott fertiggebracht, den Augustus in Rom dazu zu bringen, dass ihm eines Tages einfällt, er könnte eine steuerliche Maßnahme treffen, damit seine Kasse wieder aufgefüllt wird. Die Regierenden in der Welt, die haben immer kein Geld. Das ist ja heute genau noch so. Also damals war es so, die haben also mit den Steuerlisten operiert, und so kamen Josef und Maria nach Bethlehem von Nazareth. Das war keine einfache Reise. Maria war hochschwanger. Das sind 120 Kilometer von Nazareth nach Bethlehem, ohne Reisebus. Gott erfüllt sein Wort, Geburtsort Bethlehem. Und in Bethlehem, da findet man die Geburtskirche. Da sieht man den silbernen Stern da in der Geburtsgrotte, da geht man herunter. Und nun ja, dort sind natürlich viele Zeichen von Verehrung und Frömmigkeit und manche rituellen Frömmigkeit, ganz sicherlich. Und da muss man dann Schlange stehen, wenn viele Gruppen da sind, bis man dann runterkommt. Und dann geht es schrittweise runter und dann ist man unten und sieht den Stern. Und da brennen viele Lampen und da ist dann die Luft stickig und am anderen Ende geht man wieder hoch. Also, das ist der sogenannte heilige Ort der Geburtskirche. Wenn ich sage, der sogenannte. Wisst ihr, da ist die Sache mit den heiligen Örtern ein bisschen problematisch. Wir verehren ja nicht die heiligen Örter. Ich denke, unser Glaube beruht jetzt nicht darauf, dass ausgerechnet da, wo der silberne Stern angebracht ist, die Krippe Jesu gestanden haben muss, und ausgerechnet dort muss es gewesen sein. Also wer sich mit seinem Glauben an solche Dinge hängt, da möchte ich warnen, der ist in Gefahr. Dem möchte ich bloß sagen, dass es bei Bethlehem ein katholisches Hirtenfeld gibt und ein evangelisches Hirtenfeld und vielleicht noch ein paar andere Hirtenfelder. Jetzt, welches ist das Richtige? Je nach Touristengruppe führt man dann natürlich eine katholische Reisegruppe zum katholischen Hirtenfeld. Jetzt ist es schwierig geworden, weil es ja zum palästinensischen Gebiet gehört. Wir sind das letzte Mal nicht nach Bethlehem hereingekommen. Also nicht die heiligen Orte sind es. Wisst ihr, deshalb ist mir die Tatsache, Gott erfüllt sein Wort. Er hat es gegeben und Bethlehem wurde zum Geburtsort. Das Entscheidende, dass Gottes Wort eingelöst wurde. Ein Wunder der göttlichen Regie. Und dann Jesus sterben am Kreuz. Es ist Jesus sicherlich klar gewesen, sehr bald von Anfang an, dass sein Weg in den Tod gehen wird. Ich lasse mein Leben von mir selber. Ich gehe freiwillig. Niemand nimmt es von mir, so sagt er in seiner Hirtenrede. Und Jesus hat ja seinen Jüngern sehr bald mit den sogenannten Leidenskündigungen gesagt, dass er sterben wird. Wir kennen da die Geschichte, nicht wahr, dass der Petrus ihn dazwischen fuhr und sagte, aber alles bloß das nicht. Das kommt doch überhaupt nicht in Frage. Du, ja, im blühenden Mannesalter, das geht, sage ich jetzt. Das geht doch nicht. Die Jünger, sie waren ganz erschüttert. Sie hatten überhört, dass Jesus gesagt hat, dass er überantwortet werden wird, dass er sterben wird und dass er auferstehen wird. Das Auferstehen, das haben sie schon gar nicht mehr gehört. Frage, woher wusste das Jesus? Sein Sterben und sein Auferstehen? Ich bin der Meinung, das hat er aus seiner Bibel, aus dem Alten Testament herausgelesen. Er hat ja gesagt, sie ist, die von mir zeugt. Und so hat er als der Auferstandene den Emmausjüngern er die Schrift erklärt, angefangen von Mose über die Propheten und die Schriften, alles erklärt und gesagt, da steht's ja von mir, da ist alles niedergelegt, sozusagen vorprogrammiert worden. Jesus sterben am Kreuz. Vorprogrammiert. Wir kennen das eine Wort Jesu, das er am Kreuz hängend gesprochen hat, gebetet hat. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich nehme an, dass wir wissen, dass so der Psalm 22 beginnt. Jesus hat, so darf man annehmen, den Psalm 22 gebetet. Das ist der Leidenspsalm Christi. Und hat ganz bewusst mit diesem Wort sich auf diesen Psalm bezogen. Nun könnte man fragen, ja, dann hat Jesus ja aktiv dazu beigetragen, dass das Wort erfüllt worden ist, sage ich ja. Sein Einzug nach Jerusalem war auch eine aktive Erfüllung dessen, was auch bei Sacharja steht. Na, Entschuldigung, das Geburtsort Bethlehem steht bei Micha, nicht bei Sacharja, Entschuldigung. Aber bei Sacharja steht der Einzug Jesu, er reitet auf einem Eselsfüllen. Siehe, dein König kommt zu dir und reitet auf einem Eselsfüllen. Hat Sacharja angekündigt und Jesus hat es genauso durchgeführt. aktiv. Er wollte damit zeigen, ich bin doch derjenige, der angekündigt worden ist in eurer Bibel. So denke ich, dass Jesus auch am Kreuz hängen diesen Psalm gebetet hat. Wisst ihr, dass in diesem Psalm, in Vers 19 nämlich, ganz deutlich steht, sie teilen meine Kleider unter sich und werfen um mein gewandtes Los. Steht dort. Ja, was hat Jesus dazu beitragen können, dass sich das buchstäblich so erfüllt hat? So lesen wir es doch bei Matthäus. Was hat Jesus dazu beitragen können? Hat er etwa zu den Kriegsknechten gesagt, bitteschön, jetzt werft er mal um ein gewandtes Los, damit sich das Wort erfüllt? Nein, da hat wieder Gott dafür gesorgt, dass es eingelöst wird. Gott erfüllt sein Wort in der Sendung Jesu Christi. Dann das Auferstehen Jesu. Gerade der Leidenspsalm 22 hat in der Mitte etwa eine ganz eigenartige Wende. Man hat da den Eindruck, zunächst beschreibt der Psalmist, das ist ein Psalm Davids. David hat da eine prophetische Schau gehabt. Er beschreibt das Sterben am Kreuz bis in die Einzelheiten hinein. Ich war große Stiere und Büffel umgeben mich, das sind die Fieberfantasien, die da einer hat und die unsichtbare Finsterniswelt da hereindringt an den, der da in der Agonie am Kreuz hängt. Ist alles dort beschrieben. Und plötzlich kommt die Wende, dass er weiterlebt, dass er in den Versammlungen das Wort verkündigt. Genauso in Jesaja 53, dem Karfreitagskapitel im Alten Testament. Da kommt plötzlich mittendrin die Wende. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er in die Länge leben, steht dort in Vers 12. Das heißt, mitten hinein in die Sterbensankündigung ist auch bereits schon die Auferstehungsankündigung verwoben. Das heißt, prophetisch angekündigt. Ich habe lange herumgemacht an der Frage, wie kommt Jesus dazu zu sagen, auferstehen am dritten Tag? Lauter. Also, das kann ich schon noch, ja? Oder soll ich hier hereinsprechen? Lauter oder etwas langsamer? Also ans Mikrofon näher hin. Gut. Ja, ich glaube, es ist mehr Saft drauf. Ja, also das Auferstehen am dritten Tag ist so gut jetzt. Ja, das war mir lange eine Frage. Wie kommt Jesus dazu, das so genau anzukündigen? Er wird auferstehen am dritten Tag. Und da habe ich eines Tages entdeckt, dass tatsächlich die Sache mit dem dritten Tag hinein verwoben ist in die prophetische Ankündigung im Alten Testament. Nicht nur, dass wir bei dem Propheten Hosea das lesen. Ausgerechnet Hosea 6. Er wird uns nach zwei Tagen wiederbeleben und am dritten Tage auferwecken. Natürlich bezieht sich das auf Israel. Aber Jesus ist ja nun der aus Israel. Oder da habe ich eines Tages entdeckt, dass in der Abrahamsgeschichte, in der Geschichte von der Opferung Isaaks, in der Geschichte von der Opferung Isaaks, immer noch nicht. Ja, ist ja klar, dass die Kontrolle muss da sein, richtig. Also in der Geschichte von der Opferung Isaaks, da ist ja geschildert, wie Abraham sich auf den Weg macht mit Isaak und der Isaak fragt, wo ist das Feuer, wir haben das Holz und so weiter. Und nein, er fragt ja, wo ist das Schaf zum Brandopfer? Und Abraham sagt ihm, Gott wird sich das Schaf ersehen zum Brandopfer. Und da heißt es, und am dritten Tage hob Abraham seine Augen auf und sah die Stätte von Ferne. Die Stätte, an der dieses prophetische Geschehen von Kreuz und Auferstehung voraus dargestellt worden ist. Ganz sicher. Das ist ja auch im Hebräerbrief so dann aufgezeigt. Und da hinein verwoben ist der dritte Tag. Ja, selbst im Buch Esther ist der dritte Tag hinein verwoben. Am dritten Tage hat sich nämlich die Wende angebahnt für die Rettung der Juden da im heutigen Iran. Am dritten Tage. Also man muss natürlich schon forschen und graben, um zu entdecken, wie Gott das mit dem prophetischen Wort im Alten Testament gemacht hat. Und da war für mich selber lange Zeit das eine Frage, wenn ich sagen soll, sogar ein Problem, dass ich mir sagte, lieber Gott, warum hast du das nicht im Alten Testament etwas, soll ich es mal so sagen, überzeugender, deutlicher dargelegt, dass du etwa dem Jesaja hättest den Auftrag gegeben, der muss ein ganzes Kapitel Prophetie schreiben, so im Blick auf die Person Jesu Christi, Geburt und das alles und in einem ganzen Kapitel darlegen. Jetzt lässt du den Mose was schreiben, dann findet man ein bisschen beim Jakob was, in dem Jakobsegen ist ja auch Prophetie drin. Und die Josefsgestalt ist Prophetie auf Jesus, da muss man forschen und graben und dann in dem Psalmen Davids und dann kommen die Propheten sowieso und so. Immer noch nichts. So. Ja. Wir müssen also, wenn wir im prophetischen Wort suchen und graben, dann da und dort und da ein bisschen und da ein Zipfel und so weiter finden. Und das war mir lange Zeit selber ein Problem. Kann denn das so sein? Soll ich mich mal auf eins konzentrieren? Ja, und wenn ich es ohne Mikrofon mache, ist es leise. Wechsel mal ein. Wir waren jetzt an der Stelle mit dem, wie war das, selber eigenes Problem. Bis mir eines Tages aufgegangen ist, Gott hat es mit dem prophetischen Wort so gemacht, wie mit der Goldader. Die Goldader findet man auch nicht auf der Straße. Man muss graben, forschen, sieben, waschen dort, wo es Gold gibt und die Goldkörner herausholen. Man muss also sich einsetzen, man muss sich mühen. Und so ist es mit dem prophetischen Wort. Gott hat das prophetische Wort in sein Buch, in die Bibel hinein verwoben, so wie die Goldader ins Erdinnere. Und so müssen wir, wenn wir das prophetische Wort entdecken wollen in der Bibel, suchen, forschen, graben, vorhin hat man gesprochen, lernen. Bereit sein, wirklich zu arbeiten, mit der Bibel umzugehen. Und dann machen wir diese Entdeckungen. Dann merken wir, wie Gott sich im Voraus in seinem Wort festgelegt hat, doch, man muss es so sagen, festgelegt hat, um daran zu demonstrieren, ihr könnt mich prüfen. Ich halte mich daran. Gott hält sein Wort. Das ist ja ein Zeichen seiner Treue und seiner Zuverlässigkeit. Ist so besser jetzt? Etwas. Gut. Also ich habe den ersten Punkt jetzt. Gott erfüllt sein Wort, das zeigt er in der Sendung Jesu Christi. Das prophetische Wort, das sich auf die Person Jesu Christi bezieht. Es ist irgendwo in einer Kirche, das hat uns unser israelischer Reiseführer erklärt, der hat es nämlich selber erlebt, in einer Kirche passiert, da hat er, also dieser rumänisch, aus Rumänien stammende Jude, einen Israel-Vortrag gehalten. Und im Verlauf dieses Vortrags muss er wohl gesagt haben, Jesus sei Jude gewesen. Daraufhin kam jemand nach dem Vortrag zu ihm, einer von den Zuhörern, ja, das könne doch wohl nicht stimmen. Jesus sei doch nicht Jude gewesen. Sagte, doch, natürlich war Jesus Jude. Und das ging noch eine Weile hin und her und der Reiseführer, der hat dann gemerkt, er kommt also mit diesem Mann nicht weiter, hat dann den Fachtheologen geholt. Ich weiß nicht, aus welcher Branche er kam, ob er katholisch war oder evangelisch. Auf jeden Fall hat der Fachtheologe bestätigen müssen, diesem Fragesteller, weil es dem Israeli nicht geglaubt wurde, dass Jesus Jude war. Er hat bestätigen müssen, dass Jesus Jude gewesen ist. Passiert vor ein paar Jahren in der Bundesrepublik im Land der Reformation. Also kommt, rückt mir auf die Pelle. Ja, ich mache mal jetzt einfach weiter. Also war Jesus Jude. Ist uns klar, dass in Römer 9 Paulus in den ersten Versen ganz deutlich die Vorzüge Israels aufzählt und dann auch sagt, aus welchen Christus herkommt nach dem Fleisch? Es wird genau festgeschrieben. Ist uns auch bekannt, dass man im Dritten Reich versucht hat, Jesus auch zu vereinnahmen, ähnlich wie es heute der Arafat macht, zu vereinnahmen und aus Jesus so etwas wie einen Arier zu machen. Denn Jesus sei wohl von einem germanischen Söldner entstanden, der gerade im römischen Heer beschäftigt war und in der Zeit in Palästina war und sozusagen dann da entstand dann durch eine Liaison der Arier Jesus. So hat man im Dritten Reich versucht, ihn zu vereinnahmen. Die Sendung Jesu Christi ist ein Zeichen für die Worterfüllung. Nun mein zweiter Punkt. Gott erfüllt sein Wort, das zeigt er am Volk Israel. Die Kapitel 9 bis 11 im Römerbrief sind ja so etwas wie das Grundbuch für das Israelgeschehen. Diese Kapitel 9 bis 11 sind gerade heute für einen, der sich mit dem Thema Israel beschäftigen will und der Antwort möchte auf die Fragen in und um und wegen Israel, unerlässlich wichtig. Diese Kapitel 9 bis 11, sie sind nicht leicht, aber Paulus hat sie geschrieben, weil offensichtlich schon damals die Gedanken umgegangen sind, als ob Gott mit dem Volk Israel nichts mehr im Sinn habe. Ich war, das waren die Christusmörder und man hat sie dann abgeschrieben und das wahre Israel ist dann die Kirche und das hat man bis in unsere Tage hinein so festgehalten. In der katholischen Kirche tut man sich bis heute schwer, nicht wahr, mit dem Thema Israel richtig umzugehen. Die Kirche ist das wahre Israel. Obwohl in Römer 11 doch ganz deutlich steht, weil Paulus die Frage selber stellt, hat denn Gott sein Volk verstoßen? Ist es jetzt ganz aus? Und er sagt ja klipp und klar, das sei ferner. Das heißt, das kommt überhaupt nicht in Frage. Gott fängt doch nicht etwas an und stößt es dann wieder um. Ich musste einmal in einer Prüfungsarbeit während der Ausbildung, wir wurden da gerade im Römerbrief geprüft, die Frage beantworten, zeige die Treue Gottes am Schicksal Israels. Und da ging es um die Kapitel 9 bis 11, die waren damit abgefragt. Zeige die Treue Gottes am Schicksal Israels. Und in der Tat, es lässt sich die Treue Gottes gerade daran ablesen, dass Gott zu seinem Volk steht und dass er sein Wort hält und einlöst, auch mit und an und für dieses Volk. Hesekiel 36, wir haben es eingangs gehört. Es ist auch schon darauf hingewiesen worden. Es muss jedem Bibelleser auffallen, dass gerade die Prophetie Hesekiels gar nicht so sehr auf die menschlichen Unzulänglichkeiten eingeht und das Ganze abhängig macht von dem, was Menschen können oder nicht können. Sondern da kommt es Schritt auf Schritt, ich möchte sogar sagen, Schlag auf Schlag. Ich will reines Wasser geben. Ich will euch aus den Völkern herausholen. Ich werde dafür sorgen. Da steht der handelnde Gott am Anfang, weil er zu seinem Wort steht. Und der Prophet, der im Auftrag Gottes zu sprechen hat, der lässt auch keinen Zweifel daran, dass dieses Volk den Namen seines Gottes unter den Völkern
entheiligt hat.
Wisst ihr, es macht mir, also von der Auslegung her und von der Bewertung her, keine Probleme, wenn einer kommt und zu mir sagt, ach du mit deinem Israel, die schießen genauso wie die anderen, hat mir einer gesagt. Dann sage ich, ja, wie sollen sie es denn machen? Sollen sie es machen wie seither, dass sie sich abführen lassen, in die KZs wandern und vergasen lassen und sich nicht wehren? Und wie sollen sie es denn machen? Sie haben einen Staat, der rechtmäßig entstanden ist per UNO-Beschluss. Und jede Staatsführung hat die Aufgabe und die Pflicht, für das Wohl und Wehe des ihm anvertrauten Volkes zu sorgen. Und wenn dieses Städtlein Israel, das ist ja kaum größer als Hessen, vielleicht nicht einmal so groß, wenn die von so vielen Feinden umgeben sind und bedrängt sind und gleich von seiner Geburtsstunde an bedroht sind, mit dem Satz, werft sie ins Meer, das heißt, die lassen wir gar nicht lange am Leben. Wenn das von Anfang an da ist, also dann muss man diesem Volk das Recht zugestehen, dass es sich wehrt. Wenn irgendjemand von uns beobachtet, dass der Nachbar in sein Fenster meinetwegen ein Maschinengewehr einbaut und alle Maßnahmen trifft, um dieses Maschinengewehr in Funktion zu setzen, dann würde dieser so bedrohte und bedrängte fragen, was macht denn der da? Vielleicht würde er dann zur Polizei gehen und sagen, hören Sie mal, da beobachte ich da drüben irgendwas. Also, Römerbrief verstanden. Im Jahre 1989 auf der Weltmissionskonferenz der Evangelikalen auf Manila ist einer von den ostdeutschen oder Ostkirchen, einer von den hochrangigen Theologen aus einer der Ostkirchen, öffentlich aufgetreten und hat dort gesagt, es sei ja klar, dass Israel keine heilsgeschichtliche Rolle mehr spielt. Der das gehört hat und mir überbracht hat, war selber dabei. Der hat es gehört. Ist also nicht durch 6, 7 Münder gegangen und ist dann verfälscht worden. Der hat es selber gehört. So ist gesagt worden. Nach einer Israel-Reise kam ich einmal zurück, da waren wir noch in Freudenstadt. Ich hatte dort einen Besuch zu machen, anlässlich eines Geburtstags und kam da mitten in die Geburtstagsrunde hinein. Naja, und gut, wenn man frisch von Israel kommt, da ist man braun gebrannt und da muss man dann erzählen, wie war es und so. Klar, hat mich auch erzählt. Plötzlich sagt einer von den anwesenden Gästen, aber, das ist doch klar, Israel spielt keine heilsgeschichtliche Rolle mehr. Mit dem Satz. Das war natürlich für mich ein Grund, jetzt erst recht loszulegen und von Israel zu erzählen und eben von der Bibel her die Sache zu beleuchten. Nachher habe ich erfahren, dass dieser Geburtstagsgast zu den Zeugen Jehovas gehört. Und die haben natürlich ihre Probleme. Denn sie haben ja Israel nicht nur die 144.000 weggenommen, die gehören halt den Zeugen Jehovas, sondern sie haben auch das Königreich weggenommen. Bis heute haben sie ihre Königreichssäle und sie haben das Reich und das tausendjährige Reich. Das ist ein Spezialthema der Zeugen Jehovas. Gehört doch eigentlich Israel. In meinem Israel-Buch habe ich ja den Satz gewagt. Paulus habe in Römer 11 geschrieben, Blindheit ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Fülle aus den Nationen eingegangen ist. Steht in Römer 11, Vers 25. Man müsse heute den Satz fast so herumdrehen. Blindheit ist der Christenheit zum Teil widerfahren. Dass sie nicht sieht, was da läuft. Die Sammlung Israels im Land der Väter ist doch eine ganz deutliche Erfüllung des Wortes Gottes.
Ich will euch aus den Nationen herausholen und im Land eurer Väter versammeln. Ezekiel. Nicht in Uganda. Theodor Herzl ist ja bekannt. Wer sich mit dem Israel-Thema beschäftigt, kommt um diesen Namen nicht herum. Theodor Herzl, Begründer des Zionistenkongresses Basel 1898 oder 97. Er hat auf diesem Zionisten, auf diesem ersten Zionistenkongress gesagt, in 5 Jahren, spätestens in 50 Jahren, wird es Wahrheit sein. Heute habe ich den Judenstaat gegründet. Theodor Herzl. Er war Prophet. 1947 wurde der Judenstaat geboren. Dieser Theodor Herzl hat in seinem Buch den Gedanken erwogen, eine Heimstätte für die Juden etwa in Uganda zu schaffen. Also da in Zentralafrika. Es war nichts. Wollte Gott nicht. In Verbindung mit Hitler-Biografien und dem ganzen Geschehen im Dritten Reich habe ich gelesen, dass Hitler einmal, und dieser Gedanke muss sogar wohl von England herüberkommen, gekommen sein, dass Hitler eine Zeit lang sich mit dem Gedanken beschäftigt habe, die Juden alle zu versammeln, sozusagen wie in einem großen KZ, auf der Insel Madagaskar. War nicht Gottes Wille. Nicht Madagaskar, nicht Uganda, nicht irgendwo, sondern im Land der Väter. Die Sammlung Israels im Land der Väter ist eine ganz deutliche Worterfüllung unseres Gottes. Ich habe ja nicht umsonst die Einleitung so gemacht, indische Jüdin, polnische Jüdin, rumänische Jude und so weiter. Ich war, die alle dort sind. Ich weiß, die Probleme um Israel werden nicht geringer, die werden ganz massiv. Das nächste heiße Thema, ich habe ja vor einem Jahr da darüber gesprochen, wird der Jerusalem sein. Das bleibt auf der Tagesordnung. Da ist ja der heiße Streit, nicht wahr, sind das besetzte Gebiete oder befreite Gebiete? Das, was jetzt so auf dem Verhandlungstisch liegt, wo ja Netanyahu einen anderen Kurs fährt, mindestens versucht er, einen anderen Kurs zu fahren als die Vorgängerregierung. Ich war, da liest man ja schreckliche Dinge, dass die Oslo-Verträge ja, naja, auch nicht ganz sauber sind. Aber da ist ja die Frage, nicht wahr, wenn bei uns, vor allem im Westen, bei uns, wir, unsere Leute, unsere Regierenden, die westlichen Politiker, die haben ja ihre guten Ratschläge. Die sagen dann immer den Israelis, was sie tun müssen und wie sie dort den Frieden schaffen müssen und herbringen müssen. Da ist ja die Frage, ja, wenn die Israelis aus ihren besetzten Gebieten, sprich aus den palästinensischen Gebieten, sagen wir jetzt, herausgingen, dann hätten sie Frieden. Glaubt ihr das? Ich glaube das nicht. Und ich glaube, die Israelis glauben es auch nicht. Denn das Konzept, das heißt der Plan, der doch immer wieder auch verbal von Arafat so dargelegt wird, ist doch, heute Gaza, morgen Jericho, übermorgen Jerusalem, Ost-Jerusalem, übermorgen ganz Jerusalem und dann machen wir das ganze Gebiet Juden rein. Die Sache mit den besetzten und befreiten Gebieten. Ich kam einmal, auch bei einer Reise, mit der Frage befrachtet, hat mir einer aufgegeben zu Hause, ich soll doch einmal dort vor Ort nachfragen und bohren, ja wie das denn eigentlich sei mit den besetzten Gebieten, wenn die Israelis das und so weiter, nicht wahr, Land gegen Frieden und wenn die mehr nachgeben würden und so weiter dann. Und mit der Frage bin ich dann zu unserem Reiseführer gegangen und der ist schon gewieft und gewitzigt, muss ich sagen, der kann dann schon entsprechend antworten, sagt er, weißt du, bei uns in der Regierung gibt es Leute, die sprechen nicht von besetzten Gebieten, sondern die sprechen von befreiten Gebieten. Versteht ihr den Unterschied? Befreite Gebiete. Das heißt, ist doch unser Land. Gott erfüllt sein Wort. Das zeigt er durch die Sammlung Israels im Land der Väter. Das zeigt er auch in der Erhaltung dieses Volkes im Land der Väter, trotz der Übermacht, trotz all der politischen Machenschaften. Wisst ihr, die Probleme, die für uns immer wieder auftauchen, sind diese, dass wir einerseits Israel sehen als das von Gott erwählte Volk, Werkzeug, ein Heilsträger zu sein in dieser Welt, für alle Völker. Ihr sollt mir ein Volk von Priestern sein. Priester sind Mittler, haben Dienste zu tun. Sie haben eine Seite bei der anderen Seite zu vertreten. Das ist der Priesterdienst. Das hat Israel zu tun. Das ist denen ins Stammbuch geschrieben. Israel war bis jetzt alles nur das nicht. Und jetzt sehen wir also diesen von Gott ihm gegebenen Auftrag. Wir sehen also die positive Seite und erleben jetzt bald tagtäglich die negative Seite, die Bedrängnis. Wir hören und lesen und erschreckt, da muss man erschrecken, dass die Abtreibungsquote in Israel schrecklich hoch ist. Es ist kein heiliges Volk. Wie ich zum ersten Mal Jerusalem besuchte, damals vom Toten Meer, das war 1978, kam ich vom Toten Meer hoch zur hochgebauten Stadt Jerusalem, liegt ja 800 Meter über dem Meeresspiegel und am Toten Meer ist man 400 Meter unter dem Meeresspiegel, man hat also 1200 Meter zu überwinden. Jerusalem, die hochgebaute Stadt, es ist in der Tat so. War ich sehr gespannt, Jerusalem, nicht wahr, diese Stadt zu erleben. Ich musste nachher sagen, eine heilige, unheilige Stadt. Unsere Probleme entzünden sich an dem Widerstreit, nicht wahr, zwischen göttlicher Bestimmung und der Wirklichkeit. Jetzt machen die Israelis Politik wie die anderen auch. Das sagt man heute Realpolitik. Na klar, man muss sich nach der Decke strecken. Und es kommen bereits Stimmen, die sagen, ja, der Netanyahu, der kann auch nicht halten, was er versprochen hat vor seiner Wahl. Ja klar, der muss ja weitermachen mit seiner Politik. Da wird er unter Druck gesetzt von Amerika, da wird er unter Druck gesetzt von der ganzen Welt. Verfolgt einmal die UNO-Beschlüsse, verfolgt einmal diese. Da wird doch Israel am laufenden Band verurteilt. Und wenn nicht Amerika so in letzter Minute noch ein Veto einlegen würde, noch tun sie es. Wer weiß wie lange. Ja, dann wäre Israel tatsächlich der Sündenbock für die ganze Welt. Das werden sie werden. Es wird wieder so kommen in der Welt, dass man mit dem Satz umherreist, die Juden sind unser Unglück. Es wird wieder so kommen. Dass in der Welt der Eindruck erweckt wird, auch durch unsere Medien, die sind ja manipuliert noch und noch, die werden ja gesteuert, um nicht zu sagen fehlgesteuert. Im Blick auf die Nachrichtenübermittlung, was Israel betrifft, laufen falsche Informationen schlimmster Art. Wird der Eindruck erweckt, wenn es die Juden da unten nicht gäbe, dann hätte man endlich Ruhe dort an diesem Fleckchen Erde. Dann hätte man Frieden. Also weg damit. Der Satz Land gegen Frieden wurde doch von Israel bereits praktiziert. Nicht erst jetzt seit Netanyahu, vorher schon. Israel hat den Sinai zurückgegeben. Das war ja der Anlass für den Friedensvertrag mit Ägypten. Ja, hat es denn mit dieser Politik Land gegen Frieden, hat es denn mehr Frieden bekommen? Die Terroranschläge gingen weiter in die Fada, ist entstanden. Warum? Weil die Ansprüche der anderen Seite immer aufs Neue kommen. Um nicht zu sagen, ins Uferlose wachsen. Das geht doch gerade weiter. Und immer dann, wenn Israel dann mal sagt, nein, aber jetzt wollen wir erst Sicherheit oder Sicherheitsgarantien, dann kommt der große Aufschrei in der ganzen Welt, jetzt die Israels tun wieder nicht mit. Der Siedlungsbau da in Jerusalem. Das ist eigentlich ein Hügel. Und es wird in der Welt der Eindruck erweckt, als ob Israel dort unrechtmäßig Häuser, das heißt Wohnungen, baut. Der Eindruck wird erweckt. Da kann Netanyahu sagen, was will. Das macht er ja übrigens. Da kann er sagen, was er will. Das wird ihm nicht geglaubt, wenn er betont, Israel hat das Recht, dort zu bauen. Und es ist so. Ja, so hat mich mal einer neulich angefahren. Einer, der in unserer Kirche eigentlich schon was zu sagen hat, sagt er, das ist reine Provokation. Das ist reine Provokation, was die Israelis, so in dem Ton, was die Israelis da machen in Jerusalem mit der Baurei da. Reine Provokation. Bitte? Der Reiseführer, den wir dieses Jahr hatten, der hat uns das mit dem Bau, also nicht nur, dass der Grundbesitz Israel gehört, wurde aufgekauft, sondern dass dieses Bauprojekt dort an der Stelle so etwas ist, auch wie ein Stück Sicherheit für Jerusalem. Natürlich ist es auch ein Stück Überlegung, warum sie gerade dort bauen. Warum man will einen Sicherheitsgürtel um Jerusalem schließen. Land gegen Frieden. Jetzt ist ja dieser Satz so umformuliert, Sicherheit gegen Frieden. Mit vollem Recht. Ich habe ja eingangs schon gesagt, das Thema Israel wird von der Tagesordnung des Weltgeschehens nicht mehr wegkommen. Auch wenn die Nachrichten zurzeit bei uns mehr sich um Bonn drehen, weil die sich nicht einig werden über die Steuerreform, Israel bleibt immer da. Ich denke, wir sollten an der Stelle uns biblische Orientierung verschaffen zum Thema Israel. Oder soll ich jetzt mal ein bisschen weltlich sagen, zum Phänomen Israel. Biblische Orientierung. Und biblische Orientierung heißt heilsgeschichtliche Orientierung. Das habe ich in meinem Buch versucht. Wir müssen uns hüten, dass wir uns in den weltweiten zunehmenden Trend gegen Israel mit hineinziehen lassen. Da müssen wir uns hüten. Wisst ihr, es ist viel leichter, dem nachzuschwätzen, was alle Welt schwätzt. Meinetwegen, was sogar der Rundfunksprecher oder der Fernsehsprecher sowieso sagt, dem nachzuschwätzen. Da denken wir, die müssen es ja wissen. Ja, die sagen auch bloß, was ihnen vorgekaut wird. Passen wir auf. Wir kommen ins Rudern und ins Schwimmen, wenn wir nicht heilsgeschichtliche Orientierung haben zum Thema Israel. Glaub mir das. Jetzt unterstreiche ich noch einen Punkt, den ich vor einer Weile schon angefangen habe. Ich habe keine Probleme damit, auch die Negativseite in Israel unterzubringen. In diesem ganzen Geschehen jetzt. Wir dürfen an dieses Volk jetzt noch nicht die fromme Messlatte anlegen. Können wir nicht. Denn Israel ist noch kein erneuertes Volk. Die wenigen messianischen Juden, Fritz May hat ja jetzt jüngst ein Buch geschrieben mit dem Titel Aufbruch im Heiligen Land. Da listet er die messianischen Gemeinden auf, sind eine Handvoll Leute. Gell? Das ist keine großartige Sache, aber die Minderheiten sind ja bei Gott immer vorne dran. Er wirft ein Auge darauf. Sie wollen sich messianische Juden genannt wissen, weil sie Juden bleiben wollen, obwohl sie an Jesus als ihren Messias glauben. Sie wollen also nicht Christen sein. Denn mit dem Namen Christ und Christen entfaltet man in Israel ein rotes Tuch. Ich denke, das müssen wir verstehen. Die Erneuerung dieses Volkes steht noch aus. Aber das ist in der Prophetie angekündigt. Wir müssen das Sacharja 12 lesen, auch die Reihenfolge lesen. Ich bin sogar der Meinung, dass Israel zunächst noch in eine ganz bittere Negativphase hineinkommt. Oder soll ich sagen, in eine antichristliche Phase? Das traut man sich fast nicht zu sagen. Aber ich fürchte fast, dass es so kommt. Aber das darf uns nicht abhalten. Nur müssen wir klar sehen. Und das, was dort an Falschem, an Negativem oder auch an Dingen, die gegen Christus gerichtet sind, läuft, dass wir das nicht einfach alles bloß für gut heißen. Das geht doch dann einfach nicht. Und trotzdem zu diesem Volk stehen, weil dieses Volk zum Heilsträger gemacht werden wird, so wie es Gott vorausgesagt hat, wenn sie sehen werden, in welchen sie gestochen haben. Dann wird die Erneuerung kommen. Dann kommt die Buße. Dann wird eintreten, was Gottes Wort vorausgesagt hat, dass ein Volk an einem Tag geboren wird. Das ist das Volk Israel. Das geschieht, wenn Christus sichtbar wiederkommt. Sichtbar. Das hat dann mit der Gemeinde aus allen Völkern und Nationen nichts zu tun, denn er kommt ja zu Israel als Messiaskönig. Seine Füße werden stehen auf dem Ölberg, kündigt Sacharja an. Und dann wird das geschehen. Das, was anbruchhaft sicherlich da und dort geschieht. Und die messianischen Juden, die haben ja einiges auszuhalten, heute schon in Israel. Die sind unter Druck gesetzt. Da könnte ich mit verschiedenen Beispielen aufwarten jetzt. Aber die geben ihr Zeugnis. Sie lassen sich nicht bedrängen. Und da müssen wir, wenn wir dort sind, gerade auch als Israel-Touristen, vorsichtig sein und zurückhaltend sein. Das musste ich auch erst lernen. Zurückhaltend sein, nicht meinen, jetzt kommen wir Christen, jetzt müssen wir missionieren und evangelisieren. Es ist viel überzeugender und eindrucksvoller auch für die Israelis, wenn sie ihre eigenen Leute bringen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir den messianischen Juden helfen und unterstützen. Dass deren Zeugnis dort zu Gehör gebracht wird. Sammlung, Erhaltung, Erneuerung des Volkes Israels geschieht nach dem prophetischen Wort unseres Gottes. Jetzt habe ich noch einen dritten Punkt. Gott erfüllt sein Wort. Das zeigt er vor aller Welt Augen. Jetzt ist es die Frage, sieht es die Welt? Nein. Sehen es die Christen? Und da komme ich jetzt wieder auf das Thema. Ich war das mich schmerzt, muss ich sagen. Wie wenige gerade unter den Christen dieses Thema sehen, vielleicht gar nicht sehen wollen. Vor einiger Zeit hat noch mal ein junger Kollege, der im Verkündigungsdienst steht, ein Jüngerer, der mich auf mein Buch da angesprochen hat. Und ich habe ihm dann so meine Gedanken entwickelt und so sagt er, ach, ich brauche für meine Verkündigung Israel nicht, das Thema Israel nicht. Ich will aktuell verkündigen. Da sage ich am Mensch, es gibt doch nichts Aktuelleres. Wenn du von der Bibel her eine Botschaft haben willst, da kriegen wir doch Orientierung. Und dann heißt aktuell vielleicht Frieden, Bewahrung und Gerechtigkeit, Erschöpfung und was weiß ich, was dann so angeblich aktuelle Themen sind. Und man vergisst dann ganz und gar wirklich Orientierung zu geben. Wächter, wie weit ist denn in der Nacht? Sein Wort beim Jesaja. Wie weit stehen wir denn? Das ist doch aktuell. Wir müssen doch sagen können, wo es lang geht. Im Mai 1994, bei dem Friedensschluss in Kairo, mit Ägypten natürlich, geschah dies vor 2500 geladenen Gästen und durch das Fernsehen vor Millionen von Zuschauern. Das war der Friedensschluss Israels mit Ägypten. Gott erfüllt sein Wort, das zeigt er vor aller Welt Augen. Sieht die Welt, sehen es wenigstens die Christen. Wir sollten nicht nur die Tatsache, dass seit 1948 Israel als Staat auf der Bühne erschienen ist, rechtmäßig, auch wenn heute so viele dran herumwägeln und wahrscheinlich den Beschluss bedauern, der damals gefasst wurde. Da hat Russland ja dafür gestimmt, nicht wahr? Verschiedene andere unter dem Eindruck des Holocaust. Es ist geschichtliche Tatsache. Dieses Datum ist hineingegraben in unser 20. Jahrhundert. Das kann keiner mehr herausnehmen. Aber ziehen wir doch bitte die richtigen Schlüsse daraus. Man hat schon gesagt, Israel ist der Zeiger an der Weltenuhr Gottes. Beim Tode Rabins, der durch das Attentat umgebracht wurde, nein, bei der Beerdigung, waren Vertreter, das weiß ich nicht mehr genau, 84 oder 86, aus 84 oder 86 Nationen in Israel. Israel ist vielleicht so groß wie das Land Hessen. Wenn der Ministerpräsident von Hessen auf diese Art und Weise umgebracht worden wäre und man hätte zu seinem Begräbnis eingeladen, es wären garantiert nicht so viele Trauergäste erschienen. Warum kommen so viele Vertreter zur Beerdigung Rabins des Israelis als Trauergäste? Das ist ein Zeichen. An Israel ist ablesbar, dass die Geschehnisse der Zeit in ungeheurer Dichtigkeit und Schnelle abrollen. Vielleicht denken wir, manches Mal geht es uns zu langsam, aber wir bestimmen nicht die Uhr Gottes, bestimmt nicht, auch nicht den Kalender. Aber es ist sicherlich für viele später, als manche denken, an Israel ablesbar. Wir sollten zu Israel stehen. Es ist die Wurzel, die uns trägt. Dort kommt unser Heil her. Das Buch, die Bibel, haben Juden geschrieben. Mit Ausnahme des Lukas-Evangeliums und der Apostelgeschichte. Da nimmt man ja an, der Lukas war als Arzt Grieche. Vielleicht war aber doch auch ein Jude irgendwo, so ein paar Ecken rum. Und wir sollten mit Israel erwarten. Mit Israel erwarten. Das ist prophetisches Wort. Dass dieses Volk von Gott zum Segen gesetzt werden wird für alle Völker, für die ganze Welt. Das ist Gottes Heilsprogramm. Und es wäre doch ein Unding. Wir würden dann, wenn Gott das so aufs Programm geschrieben hat, dass Israel ein Segen werden wird inmitten der Völker, so steht's bei Jesaja. Es wäre doch ein Unding. Wir würden das ignorieren. Wir können Gott nicht eine größere Ehre geben, als ihn ernst zu nehmen in seinem Wort, sagen, jawohl, du hast es geschrieben, das wird eingelöst werden. Wir danken dir, wir glauben dir, du bist ein Worterfüller. Das zeigt er in der Sendung Jesu Christi, war mein erster Punkt. Das zeigt er am Volk Israel, Sammlung, Erhaltung, Erneuerung. Und das zeigt er vor aller Welt Augen. Bitten wir doch darum, dass unsere Augen, jetzt nicht bloß die äußeren, da müssen auch die inneren Augen geöffnet werden, dass unsere Ohren Nachrichten hören, verfolgen, lesen, was läuft. Aber nicht nur die äußeren Ohren, auch die inneren Ohren, dass Augen und Ohren geöffnet werden und wir das sehen und unseren Gott dadurch ehren. Amen.